Ich glaube, dass wir miteinander eine gute Zeit verbringen jetzt. Bist du auch davon überzeugt? Also ich bin davon überzeugt. Aus dem Grund, weil ich glaube, dass ihr hier einen Ort habt, eine Gemeinde habt, wo es einfach Freude macht, hier zu sein. Danke für das Miteinander, was wir auch schon hatten und auch jetzt diesen Morgen. Und ich finde es großartig, weil das prägt. Und so eine Art und Weise, wie ihr miteinander umgeht, das macht ganz, ganz viel aus. Und vielleicht kannst du dir mal kurz so ein bisschen Gedanken machen. Ich möchte euch heute reinnehmen, nämlich in diesem Grundthema, geh weiter, du läufst nicht allein. You never walk alone. Manchmal denken wir nämlich, wir sind irgendwie allein auf dieser Welt und Gottes Gedanken darüber sind komplett anders. Und da freue ich mich, euch mit reinzunehmen, das, was mir auf dem Herzen ist. Und dein Zuhause, aus dem du heute Morgen gekommen bist, das ist ein ganz wichtiger Ort und ich habe dasselbe gemerkt. Ich bin ja heute Morgen, wie gesagt, von Hessen hierher gefahren. Ich erkläre das immer so, ich wohne in Hessen, da ist Wald und irgendwo mittendrin wohne ich mit meiner Familie. Wir haben 3 Kinder zusammen und das ist so gut, dass wir einfach in unserem Haus immer wieder Gäste haben. Und das zeichnet unser Haus aus, dass wir Menschen haben, die zu uns nach Hause kommen. Und wir das lieben, einfach Gastgeber zu sein und Leute kennenzulernen. Und ich möchte dir eine Frage stellen, die du einfach mal für dich überlegst und dann mit der Person rechts oder links von dir einfach teilst. Nenn dir mal 2 Eigenschaften von deinem Zuhause. Wie sieht's denn bei dir aus? Nicht, wie es aussieht, ob es ordentlich ist oder nicht, aber vielleicht ist es ja gerade so, dass es dein Zuhause ausmacht, dass alles immer an derselben Ordnung und Stelle steht. Aber denk mal kurz darüber nach und tauscht euch mal kurz aus, da wo ihr sitzt. Und ich möchte an dieser Stelle auch einfach alle begrüßen, die jetzt zu Hause sitzen, gerade online zugeschaltet sind. Hey, herzlich willkommen im Livestream. Lasst uns mal klatschen, dass alle auch vielleicht online irgendwo dabei sind. Richtig gut, dass ihr heute da seid. Es gibt manche Orte, da hast du einfach gute Erfahrungen gemacht. Darf ich mal kurz sehen, wer war so im Herbst schon mal im Urlaub? Gab es Leute, die im Urlaub waren? War es eine gute Zeit für euch? Seele baumeln lassen, ein bisschen erholen, ein bisschen relaxen. Und ich glaube, jeder, der in Urlaub ist, der weiß irgendwie, das ist ein Ort, da verbinde ich was mit. Das ist was Gutes, das tut mir gut und da habe ich Freude, da dabei zu sein. Hey, und solche Orte, die verbinden wir dann mit dieser Erfahrung. Es gibt noch ganz andere Orte. Vielleicht denkst du mal drüber nach, hey, wo bist du geboren? Ist es ein guter Ort? Hey, es war ein super Ort, dass du da geboren bist. Vielleicht ist es der Ort, wo du zur Schule gegangen bist. Da hast du Erinnerungen mit, die du abgespeichert hast mit diesem Ort und irgendwie verbindet sich das. Genauso vielleicht der erste Kuss, dein Ort, wo du geheiratet hast. Als Student in die Stadt, in die du gezogen bist, vielleicht dein erster Job in dem Land oder in der Stadt, in dem du warst. Alles so Ortschaften, die wir verbinden mit Erfahrungen, die uns irgendwie geprägt haben. Und mich interessiert es auch, was sind vielleicht so Ortschaften, die du in deiner Geschichte, die du schon lebst, einfach hast, wo du gute Erfahrungen gemacht hast. Denk mal kurz drüber nach, was da so dein besonderes Ereignis ist, was du mit einem besonderen Ort verbindest. Und ich merke, wie die Temperatur im Raum steigt, weil die Erinnerung daran ist manchmal schon, dass es uns irgendwie wieder erfrischt und ermutigt. Dass sagen, wow, hey, da war ich in dem Urlaub, da habe ich das erlebt, da habe ich diese Person getroffen, es hat mein Leben geprägt, da hat jemand in mein Leben reingesprochen, da war ich in dem Gottesdienst, das tat mir einfach gut. Es gibt so eine Art und Weise, heutzutage Dinge auch neu zu entdecken. Und vielleicht habt ihr von diesem Begriff Lost Places schon mal gehört, also Orte, die wie eingefroren sind plötzlich. Da war ein prachtvolles Hotel. Zack, bumm, plötzlich ist da gar keiner mehr. Aus irgendwelchen Gründen. Und alles ist so stehen und liegen geblieben, wie es jetzt noch ist. Irgendwo im Wald, irgendeine Fabrik, wo früher noch gearbeitet wurde. Aus irgendeinem Grund arbeitet da keiner mehr. Wir hatten zu Hause, wo ich aufgewachsen bin, in der Nähe von der Schweizer Grenze, da hatten wir eine Brauerei. Und diese Brauerei, die war stillgelegt. Hey, als Kind war das Beste, über diese Mauern zu klettern und zu gucken, irgendwie in dieses Haus reinzukommen, in diesen Sudturm, wo die großen Bierkessel irgendwie waren, um da zu sehen, hey, was ist denn da drin? Und man fühlte sich so versetzt in so eine, wie so eine Zeitkapsel in die Vergangenheit. Wir haben als Shorties, das heißt die Leute, die so ein Auslandsjahr machen bei uns, haben wir einen so einen Lost Place besucht und sind im Sommer jetzt in der Vorbereitungszeit für ihren Einsatz im Jahr, sind wir in einen stillgelegten Zugtunnel gegangen. 850 Meter, da seht ihr ein Bild von. Wir standen davor, irgendwo, man läuft so einen dünnen kleinen Weg und plötzlich kommt dieser Tunnel und denkst, hey, hier ist mal ein Zug gefahren, hoffentlich kommt der nicht gleich. Aber wir sind da reingelaufen in völliger Dunkelheit. Wir haben nichts gesehen. Wir sind reingelaufen und Jan hat sich bei mir festgehalten und gesagt, ja, Steffen, was ist hier? Hier ist dunkel. Ah. Nicht ganz so. Aber es war schon eine Erfahrung, die uns auch irgendwie zusammengeschweißt hat. Wo ich gemerkt habe, okay, so ein Ort von Dunkelheit, wo man plötzlich miteinander ist, das schafft auch Sicherheit. Aber vielleicht ist es so in deinem Leben, dass es nicht nur solche Orte gab, die du verbindest mit Schönheit und mit Ermutigung, mit Kraft, sondern vielleicht hast du auch Orte, die so Lost Places sind, die mal vielleicht was in deinem Leben bewegt haben, wo du sagst, aber da war Dunkelheit, da ist jetzt Dunkelheit. Da sind Dinge, die schmerzhaft sind, da sind Dinge von Verlust, da sind Dinge, wo was zerbrochen ist und du gedacht hast, du stehst daneben und du kannst es einfach nicht halten, es zerbricht dir, es rieselt dir durch deine Hände und du stehst daneben und weißt nicht, wie du damit umgehst. Dinge, die uns prägen, sind nicht nur die tollen Ereignisse, sondern auch häufig Dinge, die uns vielleicht auch in Schmerz reingeführt haben. Und ich weiß nicht, wie du heute Morgen da bist, ob der Ort der Schönheit eher verbindet und auch am präsentesten ist oder ob es vielleicht auch so Punkte sind, wo du gerade stehst, wo du merkst, nein, Dinge sind auch gerade schmerzhaft und schwer. Ich möchte uns heute Morgen ermutigen und möchte zu einer Person schauen, die im Alten Testament auch aus einem Ort kommt, den man wahrscheinlich gar nicht kennt. Tischbe heißt der Ort. Das war ein Ort, der sehr karg war. Also da gab es nicht viel. Da waren die Menschen, die da gelebt haben, sehr rau. Da musste man ums Überleben kämpfen. Und so ein Ort ist eigentlich kein guter Ort zum Sein. Also ich will da nicht unbedingt hin. Ich erkläre es immer so, Wald und irgendwo dazwischen. Ich wollte auch nicht dahin. Und Gott hat Wege gefunden, das zu tun. Und Elia war ein Prophet, weil Gott ihn gerufen hat und ihm einen Auftrag gegeben hat, zu einem König und einer Königin zu gehen und eine Sache zu sagen, die gar nicht so einfach ist. Hey, das, was ihr macht, ist nicht gut. So wie du lebst, ist voll daneben. Okay, also das ist schon ein Job, der nicht was für so weiche Leute ist. Einfach zu jemandem zu gehen, der Macht hat, wo der regiert und dann zu sagen, hey, weißt du was? Wir haben ein Problem und das Problem ist du. Deswegen hat Elia dieser Name, der bedeutet an sich schon den Auftrag. Und zwar bedeutet dieser Name, mein Gott ist Jahwe. Also mein Gott ist der lebendige Gott, der im Alten Testament beschrieben wird, der Himmel und Erde gemacht hat. Und somit war Elia da, wo er war, weil er die Message an sich einfach, weil er da war und sich vorgestellt hat. Hallo Elia, alles gesagt. Dieser Elia, der hat krasse Sachen erlebt, weil er war von Gott gesandt und hat dieses Volk und diesen König und diese Königin herausgefordert, Position zu beziehen. Position an der Stelle, wo das Leben von ihnen sich auf Götzen ausgerichtet hat, auf Dinge, die einfach tot sind, die sich lebendig verkaufen, aber eigentlich in sich nicht stimmig sind. Und er fordert sie rauf und sagt, hey, ihr könnt euch entscheiden heute Morgen, heute Abend, da wo es nachmittags war, dass ihr sagt, ist der lebendige Gott der Gott oder sind es die Götzen? Und im Kindergottesdienst ist diese Geschichte eins von meinen Lieblingsgeschichten gewesen. Da kann man ein großes Feuer malen, kann man einen Berg malen, da kann man einen Altar bauen. Viele Sachen, die richtig gut sind. Und das war auch dort, weil Elia diese Götzen herausfordert. Und sagt, wo seid ihr eigentlich, ihr toten Dinger? Weil er tief in seinem Herzen weiß, mein Gott ist der lebendige Gott. Mein Gott ist Jahwe. Und dieser Elia hatte Erfolg, weil Gott sich zu ihm gestellt hat, weil er gesagt hat, ich habe dir einen Auftrag gegeben, du hast ihn ausgeführt und ich stelle mich dazu. Und wisst ihr was? Plötzlich bekommt Elia Angst. Er haut ab, er versteckt sich, er weiß nicht, ob das jetzt, was er getan hat, wo Gott mit ihm war, ob das der richtige Ort war. Und er zieht sich zurück und legt sich an den Fluss und will eigentlich nur sterben, weil er Angst hat um sein Leben. Ein völliger Tiefpunkt. Und diese Erfahrung mit Gott, wo du sagst, wow, will ich auch. Und gleichzeitig diesen tiefen Punkte, wo du sagst, ich kann nicht mehr, Gott. Hey, Gott kennt das. Und Gott kennt es auch in deinem Leben. Und an diesem tiefen Punkt da greift Gott immer ein oder häufig. Und er führt Elia auf einen Berg und fängt an, ihm eine neue Vision zu geben, eine neue Perspektive zu geben für sein Leben und für seinen Dienst, indem er ihm zuflüstert und sagt, hey, was er vorhat mit ihm. Er soll zurückgehen und er bekommt einen neuen Auftrag. Und sein Auftrag war, sich in die nächste Generation zu investieren. Jemanden zu finden und zu suchen, den Gott gebrauchen möchte, um seinen Dienst weiterzuführen. Und das lesen wir, dass plötzlich Elisa auftaucht. Elisa, dessen Name auch wieder Programm ist, Gott redet. Diese Person sollte Elia suchen, sich auf den Weg machen und in diesen Menschen, in diesen Mann investieren. Wir schauen mal rein, 1. Könige, Kapitel 19, Vers 19. Als Elia wieder in Israel war, suchte er Elisa, den Sohn von Schaphat, auf. Elisa pflügte gerade ein Feld. Vor ihm her gingen 11 Knechte mit je einem Ochsengespann und er selbst führte das 12. und letzte Gespann. Elia kam ihm über das Feld entgegen, warf ihm seinen Mantel über die Schulter und ging weiter. Hey, so einen Mantel wollte ich immer haben als Kind. So einen Superheldenmantel. Kennt ihr das? Superman hat den Mantel. Was gibt's denn noch für Superhelden mit Mantel? Batman hat auch einen Mantel. Wer noch? Superman hatte ich schon gesagt. Also bleiben wir mal bei Superman und Batman. Die hatten einen Mantel. Hey, und so ein Mantel verleiht auch fast Superkräfte. Da fühlt man sich schon fast irgendwie stärker. Da kann man irgendwie Mauern überspringen. Da kann man fliegen. Man hat plötzlich besondere Eigenschaften. Und so ein Mantel ist was richtig Großartiges. Und genau das war der Fall bei Elisa. Er hat auf einmal in seinem Leben so einen Mantel an, weil Elia vorbeikommt und diesen Mantel überwirft. Und ihm zum Ausdruck gibt, hey, Gott sieht dich als Prophet. Es ist eine Berufung in deinem Leben, dass er dich gebrauchen möchte, zu anderen Menschen zu sprechen. Das hat dieser Mantel zum Ausdruck gebracht. Und ich habe mich gefragt, eigentlich, wenn wir uns irgendwie einen schicken Anzug anziehen, sind wir auch nicht plötzlich CEO in irgendeiner Firma. Oder wenn wir irgendwie anfangen, so einen OP-Kittel drüber zu schnallen, dann sind wir noch lang kein Chirurg. Aber damit fängt es häufig an. Kinder verkleiden sich manchmal mit Themen und Dingen, weil Gott auch was in ihr Leben hineingepflanzt hat. Und gleichzeitig hat Gott manchmal diese Zeitlinie, wo er sagt, ich sehe dich so. Und was dann kommt, ist so spannend. Weil wir denken ja manchmal, okay, jetzt habe ich das, jetzt bin ich das. Aber Gott möchte uns an die Hand nehmen und formen und trainieren und ausbilden, dass wir zu dem werden, was er in uns sieht. Und das uns sozusagen auch zueignen. Und wir schauen mal, wie das passiert bei Elisa. Weil Elisa derjenige war, der dann mit Elia unterwegs war. Und wir schauen mal an den Anfang rein, was Elisa denn macht und wo er sich auf den Weg macht, um Elia hinterherzugehen. Elisa ließ seine Rinder stehen und lief hinter Elia her und bat ihn, darf ich mich noch von meinen Eltern verabschieden? Danach will ich mit dir mitkommen. Elia antwortete, geh nur, ich habe dir nichts getan. Da eilte Elisa nach Hause und bereitete für seine Leute ein Abschiedsessen zu. Er schlachtete die beiden Rinder, mit denen er gepflügt hatte, machte mit dem Holz ihres Jochs ein Feuer und briet das Fleisch daran. Danach schloss er sich Elia an und wurde sein Diener. Hey, da gab es ein fettes Barbecue, ein Abschiedsessen mit leckeren Steaks, mit leckeren Dingen. Ich habe mal gehört, ihr habt hier auch gegrillt schon im Gottesdienst. Ist das so, gell? Würstchen oder sowas war das, glaube ich. Da sind so Dinge, die muss man feiern. Und zum Feiern opfert man manchmal auch was. Und Elia wusste einige Sachen einfach nicht. Deswegen hat er gefragt, hey Elia, darf ich mich noch verabschieden? Ist es noch okay? Kann ich das machen? Soll ich das so und so machen? Und Elia antwortet, ja, hey, ich habe Zeit. Mach das nur, verabschiede dich auch. Interessant ist, dass in der Bibel manchmal Situationen da sind, wo Leute sich aufmachen, wo es heißt, hey, keine Zeit, sofort. Bei Elisa ist es so, dass er sagt, hey, verabschiede dich noch richtig. Mach das ruhig, passt schon. Und dann merke ich, Gottes Wege mit Menschen sind nicht immer eins zu eins genau die gleichen, sondern manchmal hat er Zeit und manchmal müssen Dinge schnell gehen. Und das müssen wir aber auch erfragen vielleicht. Hey Gott, was ist jetzt gerade dran? Ist jetzt gerade dran, wirklich alles stehen und liegen zu lassen und loszugehen? Oder Kann man Übergänge gestalten? Darf ich noch Tschüss sagen? Darf ich mich noch verabschieden? Und manche Sachen jetzt für euch, ihr werdet Leute hinter euch zurücklassen. Familie ist da, Freunde sind da. Und das kann auch ein Punkt sein, der manchmal schmerzhaft ist. Aber da darf Zeit und Raum dafür sein, auch gute Übergänge zu gestalten. Das möchte ich euch zu sprechen und wir sind für euch auch da, liebe Eltern und Freunde. Das ist wichtig, da stehen wir hinten dran gemeinsam. Eine Sache, die Elisa aber verstanden hat, ist, dass es Schritte braucht. Schritte in seine Berufung hinein. Und das ist eigentlich so stark. Und wir schauen jetzt, dass Elisa mit Elia eine ganze Zeit unterwegs war und wir werden mit hineingenommen in den Bibeltext, wo Elia, der Tag kommt, an dem Elia als sein Mentor, als sein Vorbild weggeht. Und in diesem Tag passiert einiges und da wollen wir gemeinsam einfach mal reinschauen, was da passiert, weil wir davon viel lernen können, was mit unserer Berufung zu tun hat, welche Schritte wir gehen können, weil Elia sich nochmal verschiedene Stationen in seinem Leben anschaut, durch die er durchgegangen ist, aber Elisa dazu mitnimmt. Der erste Ort ist Gilgal, der Tag, an dem der Herr den Propheten Elia in einem Wirbelsturm zu sich in den Himmel holen wollte. An diesem Tag verließ Elia und Elisa die Stadt Gilgal. Unterwegs sagte Elia zu Elisa, bleib doch hier. Gilgal. Gilgal war ein ganz besonderer Ort im Alten Testament. Nicht irgendein Ort, sondern ein Ort, an dem das Volk Israel wie in dieses neue Land reingekommen ist. Es war so, die Reise war vorbei, die Situation war da und da haben sie sich niedergelassen. Gilgal als ein Ort des Anfangs. In Gilgal ist viel passiert. Da war deutlich, dieser Ort ist ein Ort für Gottes Treue und Gottes Zusagen, dass wenn er etwas sagt, dass er es auch erfüllen wird. Dass die Dinge, die sie mit Gott erleben, dass es stimmt und dass sein Bund hier irgendwie festgemacht worden ist. Gilgal war also ein Ort vom Aufbruch, vom Anfang. Das war einfach richtig cool. Gleichzeitig ist so ein Ort, wo man beginnt, auch oft ein Ort von Sicherheit, weil man weiß, hier starten die Dinge, da ist eine Dynamik da, da ist auch vielleicht eine Vorfreude da für das, was kommt. Und bei den Israeliten war es folgendermaßen, in Josua 4 heißt es, dass sogar auch die ganze Schande von Ägypten, also die Vergangenheit, die schmerzhaft war, ließen sie in Gilgal auch zurück. Das heißt, da war wirklich eine Erneuerung auch vom Volk Israel. Und an diesen Ort läuft Elia nochmal hin und nimmt Elisa mit und sagt ihm, hey, weißt du was, dieser Ort des Anfangs, das ist ein guter Ort. Willst du nicht hierbleiben? Die Frage müssen wir uns auch stellen. Dass da, wo wir Aufbruch erleben, dass da, wo wir Neuanfang vielleicht haben können, wollen wir da nicht manchmal auch bleiben? Und es gibt gute Gründe dafür. Gute Gründe zu bleiben, da, wo es anfängt. Wenn man eine Dynamik erlebt, wenn man weiß, man hat Hoffnung, vielleicht die Freude darüber, dass die Schande weg ist und dass ich neu starten kann. Das ist ein Ausdruck auch von Gnade, wenn wir manchmal in unserem Leben solche Abschnitte abgeschlossen haben und in was Neues reinsteigen können. Und das ist was, was uns ermutigt, wo wir doch gerne bleiben wollen. Aber wir sehen, was da passiert. Unterwegs sagte Elia zu Elisa, bleib doch hier, ich selbst muss nach Bethel, denn der Herr hat mich dorthin geschickt. Doch Elisa wehrte ab, so wahr der Herr lebt und du selbst lebendig vor mir stehst, ich verlasse dich nicht. So wanderten sie gemeinsam hinunter nach Bethel. Dort kamen ihnen einige Prophetenjünger entgegen, die in Bethel zusammen lebten. Sie nahmen Elisa beiseite und fragten ihn, weißt du schon, der Herr wird heute deinen Lehrer zu sich holen. Ja, ich weiß es, klar, ich bin der Prophet. Also, Elia, bitte rede nicht darüber, lass es einfach, redet nicht darüber, erinnert mich nicht daran. Gilgal als der erste Ort und Bethel als der zweite Ort, mit dem Elia und Elisa zusammen hingehen. Das war der Ort der Anbetung. Abraham baute hier einen Altar. Abraham hat Gott angebetet. Es war eine Begegnung, wo klar wurde, Gott ist treu, Gott ist bunt, kommt da zur Geltung. Anbetung ist der Ort, wo wir uns hineingeben und wir merken, dass wir dafür bestimmt sind, Gott anzubeten. Ich glaube, für Elia war das ein ganz wichtiger Ort, weil Anbetung und Altäre hatten in seiner Geschichte irgendwie einen Platz an verschiedenen Stellen. Und Abraham hatte genau in diesem Ort auch einen Altar gebaut, auch als eine Ehre Gottes. In der Bibel taucht Bethel immer wieder auf als ein Ort, wo Begegnung mit Gott, also das Haus des Herrn, das heißt, da könnte man Gott irgendwie treffen und begegnen. Und solche Momente und solche Orte sind gut. Und meistens führen sie uns in eine Ruhe und in den Frieden rein. Weil wir merken, Herr, in diesem Ort, wo wir Gott anbeten, da leben wir in unserer Bestimmung, dass wir dafür gemacht sind. Und wir erinnern uns vielleicht auch an die Siege, die durch Anbetung passiert sind, wo man denkt, hey, ich muss nicht irgendwie kämpfen, sondern ich darf einfach sein, weil Gott mich dazu gemacht hat, ihn anzubeten. Ich glaube, das ist ein Ort, wo man manchmal gerne bleiben würde. Hey, wenn so eine Zeit wie heute Morgen ist und dann sagt, hey, jetzt geht's aber weiter im Gottesdienst. Nein, bitte nicht. Hey, und Anbetung ist ja nicht nur Singen, Anbetung ist ja ein gesamtes Leben, was wir leben. In der Gegenwart, in der Kraft, in dem Bewusstsein, wer Gott ist und wer wir sind. Und dass wir nicht tote Götzen in unserem Leben haben, sondern dass wir den lebendigen Gott anbeten. Das macht was mit uns, solche Orte zu haben. Und es ist auch wichtig, solche Orte zu haben. Und auch für euch wird es wichtig sein, solche Orte der Anbetung zu haben. Auch in Gran Canaria dann, wo ihr sagt, hey, da taucht ihr immer wieder ein und ihr nehmt wahr, was Gott tut und wie Gott ist und schaut auf ihn, weil wenn wir ihn anschauen, werden wir verändert. Und das ist so gut. Aber dieses Haus Gottes, da wo Gott der Herr ist, der Ort der Anbetung und der Altäre, das ist ein Punkt, wo Elia trotzdem weitergeht. Und deswegen sagt er wieder zu seinem Begleiter, Elisa, bleib doch hier. Und diese Frage mussten wir uns wieder stellen. Will ich nicht eigentlich lieber hier bleiben, weil es hier gerade so cool ist? Ich muss weiter nach Jericho, denn der Herr hat mich dorthin geschickt. Elisa antwortete, so wahr der Herr lebt und du selbst lebendig vor mir stehst, ich verlasse dich nicht. So wanderten sie gemeinsam weiter und kamen nach Jericho. Jericho, das war die Stadt mit den fetten Mauern. Ich war neulich in Vivenza, da ist noch alles, da steht noch alles. Da gab es so einen Turm und ich habe gedacht, das waren die Mauern von Jericho. Riesig, fest, uneinnehmbar. Und in diesem Jericho war für alle klar, das ist der Ort der Kämpfe, da wo man richtig Herausforderungen hat. Und das Volk Israel hatte diesen Kampf in Jericho. Aber wisst ihr was, dieser Kampf war kein Kampf, der auf ihre Kappe gegangen ist. Was sie machen, sie hatten einen Job, Klappe halten. Ein Job, laufen und Klappe halten und zuschauen, dass Gott für euch kämpft. Wenn man da reingeht in diese Geschichte, wäre eine eigene Predigtreihe wahrscheinlich hier. Aber gleichzeitig war das der Ort der Kämpfe. Und sie haben erlebt, dass in diesem Kampf die Abhängigkeit zu Gott der Schlüssel war für sie. Sie wussten, nicht sie erobern diese dicke Stadt, diese Stadt, die uneinnehmbar war, sondern Gott selbst macht Türen auf, wo keine Türe war. Gott reißt die Mauern ein, wo wir denken, da kommen wir nie rüber. Und auch solche Orte sind Teil von Elias Geschichte gewesen. Und Elia und Elisa laufen hier durch. Und ich denke mal, er macht sich bewusst, da habe ich ganz schön viel erlebt. Ich habe ganz schön viel Kämpfe erlebt und gleichzeitig auch erfahren, Gott ist der, der den Schlüssel hat, der diese Kämpfe bestimmt. Und das Alte Testament ist voll von Geschichten, wo es letztlich nicht um die Kraft eines Menschen geht, sondern wo es um die Kraft Gottes geht, dass Dinge sich verändert haben und Türen aufgegangen sind. Geistliche Siege sind geistlich anzugehen und nicht mit unserer eigenen Kraft. Wir werden versagen, wenn wir anfangen, Dinge, die geistlich gesetzt sind, einfach anders aufzubereiten, sondern aus unserer Kraft versuchen, da rumzuarbeiten. Gott möchte der sein, in denen wir abhängig sind, von dem wir abhängig sind und der dann auch Mauern und Türen öffnet. Jericho als Ort des Kampfes und gleichzeitig geht es dort auch nicht, ist nicht das Ende, sondern es geht weiter. Elia forderte Elisa zum dritten Mal auf. Bleib doch hier, ich muss weiter an den Jordan, denn der Herr hat mich dorthin geschickt. Doch Elisas Entschluss stand fest. So wahr der Herr lebt und du selbst lebendig vor mir stehst, ich verlasse dich nicht. Darauf gingen sie gemeinsam weiter. Der nächste Ort, in den sie gehen, ist der Jordan. Ein Tiefpunkt, ein Wendepunkt, ein Ort, an dem auch tatsächlich in Jerusalem der Jordan, der liegt 350 Meter unter der Meeresoberfläche. Das heißt, auch geografisch ist es einfach ein Tiefpunkt. Und Elia und Elisa gehen dort nochmal hin um dort vor Ort zu schauen, was sind eigentlich solche Tiefpunkte. Und Tiefpunkte sind häufig nicht nur die Tiefpunkte, sondern Tiefpunkte können auch zu Wendepunkten werden. Dieser Jordan, ich denke mir, dass Elia sich nachgedacht hat und gemerkt hat, an so einem Fluss zu liegen und nicht mehr zu können. Da war ich auch. Der Fluss hieß zwar anders, aber diesen Tiefpunkt in seinem Leben nochmal zu reflektieren. Und dann zu merken, wow, Gott hat mich hier versorgt, Gott hat mir hier einen neuen Auftrag gegeben, Gott hat in mein Leben hineingesprochen, aber trotzdem war ich dort. Und trotzdem ist dieser Teil meiner Geschichte nicht auszuklammern, nicht wegzudiskutieren, sondern es gibt Tiefpunkte im Leben von jedem. Es gibt Dinge, die zerbrechen, wo eine Vorstellung, die man vom Leben hat, plötzlich in eine andere Richtung geht und man denkt, ich kann hier eigentlich nichts dagegen tun. In diesem Tiefpunkt, an diesem Jordan, sehen wir, dass Elia nochmal mit Elisa ins Gespräch kommt. An so Tiefpunkten, wo klar wird für Elia, weil das war ja der letzte Tag von Elia, dass die Reise von Elia hier irgendwie zu Ende geht. An diesem Tiefpunkt tauschen die beiden sich nochmal aus und Elia und Elisa erreichen den Jordan. Und sie blieben in Begleitung einiger entfernt stehen. Elia zog seinen Mantel aus, rollte ihn zusammen und schlug damit auf das Wasser. Da teilte es sich und die beiden konnten trockenen Fußes das Flussbett durchqueren. Am anderen Ufer sagte Elia zu Elisa, ich möchte noch etwas für dich tun, bevor ich vor dir weggenommen werde. Hast du einen Wunsch? Da antwortete Elisa, ich möchte als dein Schüler und Nachfolger doppelt so viel von deinem Geist bekommen wie die anderen Propheten. Krass, was für eine Bitte. Hey, die laufen hier durch, Elia noch als der Meister, haut aufs Wasser, sie laufen durch, trockenen Fußes, wie das Volk Israel. Und dann stehen sie da und er sagt, hey, hast du noch eine Bitte? Und ich weiß nicht, was du antworten würdest, aber wenn Elia, okay, der diesen Weg gegangen ist, der so viel Erfahrung mit Gott gemacht hat, wenn der dir sagt, du darfst dir wünschen, was du willst, um was bittest du? Und ich finde es auch ein bisschen dreist eigentlich, dass er sagt, weißt du was, ich möchte, um in deine Schuhe zu passen, die doppelte Portion Geist Gottes haben in meinem Leben. Doppelte Portion bitte. Espresso mit noch einem Schuss drauf. Doppelter Espresso bitte. Ich gebe mich nicht zufrieden mit einem. Und häufig wird dieses Bild von der Berufung und der doppelten Portion Geist Gottes auch als, das ist ein doppelter Segen und mach mehr und da ist noch mehr in deinem Leben, was du holen musst. Ich habe mich gefragt, ist das so? Und habe gemerkt, dass diese doppelte Portion damit zu tun hat, dass es eine andere Art gibt, wie der Geist Gottes im Leben von diesem Elisa nachher wirkt. Und zwar fast schon so wie im Neuen Testament. Im Alten Testament hat der Heilige Geist immer punktuell Könige, Propheten, Priester, kam er auf sie und blieb auf ihnen eine gewisse Zeit für ihren Dienst. Im Neuen Testament wird uns verheißen, hey, dass jung und alt, arm und reich, wie auch immer, beschäftigt und nicht beschäftigt, ihr könnt die Stelle nachsuchen, dass dort der Geist Gottes auf Menschen kommen wird und bleiben wird. Und ich glaube, dass diese doppelte Portion Geist Gottes das ist, dass der Heilige Geist auf dem Leben von Elisa bleibt und er nicht die Ungewissheit hat, ist er da, ist er nicht da, kann ich mit ihm rechnen, kann ich nicht mit ihm rechnen. Und das hat ihn geführt in eine Berufung, in eine Art und Weise, wie sein Leben plötzlich Kraft bekommen hat. Warum? Weil Elia ist dann tatsächlich in den Himmel aufgefahren, auf einem feurigen Wagen. Und was steht hier dieser Elisa dann da? Elisa steht mit dem Mantel in der Hand, der Berufung im Herz, aber ohne Mentor hier, an diesem Punkt. Alle Sicherheiten, alle Erfahrungen, jeder Schritt, den er gegangen ist an der Seite von Elia, war für ihn, glaube ich, ein Lernen. Und jetzt steht er an dem Punkt, wo Elia weg ist, er die Berufung in der Hand hat, den Mantel in der Hand hat, und sich wahrscheinlich die Frage stellt, was ist jetzt mein nächster Schritt? Und was er macht, er schöpft aus seinen Erfahrungen, die er mit Elia gemacht hat, und fängt an, den Weg zurückzulaufen, indem er genauso wie Elia aber in der Kraft Gottes, er als Elisa seinen Mantel nimmt, auf den Jordan haut und dann losgeht. Dann trifft er die Prophetenjünger, die auf ihn gewartet haben und er schickt sie raus und plötzlich ist es so, dass das Leben von Elisa gefüllt ist mit Wunder nach Wunder nach Wunder nach Wunder. Der macht Sachen, die sind verrückt. Da werden Leute versorgt, weil sie kein Essen haben. Da wächst Öl, da fließt Öl, da werden Leute geheilt, da passieren Dinge. Fast schon wie in der Apostelgeschichte, wenn man reinschaut. Eins nach dem anderen. Ich glaube, es sind 16 Wunder, die beschrieben werden, das aus dem Leben von Elisa hervorkommen. Hey, das ist schon ein bisschen doppelt, finde ich. Da passiert richtig was und das ist auch richtig stark. Und ich habe aber gemerkt, dass Elisa an dieser Stelle so im Vertrauen auf das, wer Gott ist, handelt. Und in dem Bewusstsein, dass Gott in sein Leben eine Berufung hineingepflanzt hat, dass er sich darauf verlassen kann, dass er da hineinsteigen kann. Der Sprung ins Neue Testament, der ist einfach so wichtig und den dürfen wir an der Stelle auch nicht verlassen, weil die Zusage Gottes für dein Leben und mein Leben, dass wir nicht alleine unterwegs sind, die hat Jesus nämlich selbst persönlich gesagt. Und zwar im ganz engen Kontext mit Mission, mit dem Auftrag, Jünger zu machen, vor Ort, aber nicht nur da vor Ort, wo ihr seid, sondern bis ans Ende der Welt. Und da ist die Frage, vielleicht bist du irgendwo auf dieser Reise unterwegs. Gilgal, Bethel, Jericho, Jordan. Hey, aber da, wo es einen Wendepunkt gibt, da brauchen wir diese Zusage, um zu sagen, ich gehe weiter. Und der Heilige Geist selber sagt dir, hey, ich bin mit dir. Ich bin doch in dir. Ich bin doch der Tröster. Ich bin der, der dich leitet in jeglicher Wahrheit, die Gott irgendwie offenbart hat, durch sein Wort. Und Jesus selber sagt zu seinen Jüngern, die Nachfolger, die sozusagen mit ihm unterwegs waren, hey, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf der Erde. Darum geht hin und lehrt alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. You never walk alone, wenn du in den Fußstapfen von Gottes Mission unterwegs bist, weil er selber dir die Zusage gegeben hat. Er selber spricht dir zu in dein Herz und das Worship-Team darf nach vorne kommen, dass wir angenommen sind, dass wir uns nicht beweisen müssen, wer wir sind, sondern dass Gott den Mantel um dich rumlegt und sagt, ich möchte mit dir Geschichte schreiben. Mit Menschen davor und mit Menschen danach. Aber ich möchte es auch mit dir tun. Und ich möchte, dass dein Herz gefüllt ist von dieser Wahrheit von Gottes Liebe. Dass du angenommen bist, dass du gekannt bist, dass du erkannt bist, dass du dich nicht verstecken brauchst und dass du einen neuen Anfang starten kannst, dass du gemacht bist für Anbetung, dass du anfängst, da wo Kämpfe in deinem Leben auftauchen, dass du sie nicht selber länger weiter alleine kämpfst, sondern dass du dich festhalten kannst an dem lebendigen Gott. Und dass dann Dinge, die Tiefpunkte sind, dass sie zu Highlights werden. Das ist das Evangelium, Leute. Dass da, wo Jesus am Kreuz gestanden ist, hat gesagt, es ist vollbracht, haben alle gesagt, jetzt ist vorbei. Jetzt ist vorbei. Tiefpunkt. Aber wisst ihr was? Die Kraft der Auferstehung, die Kraft von Gott selber, dass er als einziger aus etwas Totem etwas Lebendiges machen kann. Das ist unser Gott. Die Apostelgeschichte hat dorther seine Kraft gehabt, dass sie alle verstanden haben, da wo die Auferstehungskraft im Leben von Menschen wirkt, da verändert sich etwas. Da wo Jesus selber in dir, in deinem Umfeld anfängt, göttliche Ressourcen hineinzustecken, Kraft vom Himmel in deinem Umfeld, da wird aus Toten was lebendig. Und das ist nicht natürlich. Das ist meine Definition von übernatürlichem Wirken, dass Gott durch dich Hand anlegt in den Menschen, in dem Umfeld, in dem ihr seid. Und wie großartig, und stell dir mal vor, ihr als Hope Church, ihr werdet hier in Winnenden, in der Umgebung, da wo ihr seid, da kommen Menschen in die Begegnung mit dem lebendigen Gott, weil sie eine tiefe Sehnsucht in euch gespürt haben und sie sehen, hey, diesen Weg hier, den gehe ich auch. Aber an jeder Stelle habe ich gedacht, ich bin allein. Und die Zusage, die wir anderen Menschen geben können, ist, hey, nein, du bist nicht allein, Gott sieht dich und Gott hat gute Gedanken über dich. Und vielleicht ist es so, dass du nicht gerade jetzt wie ihr beiden, Jan, Helena, sagst, ich packe im Januar meine Koffer und fliege ins Ausland, um dort Gott zu dienen. Ein Weg, großartiger Weg, Wir feiern das und wir beten wirklich, dass diese Abschnitte, die auch neu auf euch zukommen, dass es zu Abschnitten werden, die Frucht hervorbringen. Aber vielleicht ist es auch so, dass dein nächster Invest, dein nächster Part ist, zu sagen, ich bete dafür, für das, was Gott in Gran Canaria tun soll und möchte. Ich nehme die Leute, die sich als Teilnehmer anmelden, ich nehme die und ich bete dafür, dass diese Veränderung von innen nach außen da wirklich passiert. Hey, du warst auch bei Cambio, erster Jahrgang, mega cool, dass du heute Morgen auch hier bist, dass da einfach Sachen sich verändert haben, die weiterführen. Und vielleicht ist es aber auch so, dass du sagst, ja, diese Liebe und das, was Gott in mich reingelegt hat, das kenne ich und das weiß ich. Gott hat dich auch begabt, in vielfältiger Art und Weise. Und in der Begabung liegt auch manchmal ein Teil von deiner Berufung, von dem, was Gott durch dich tun möchte. Und wir sind manchmal so schnell, und lass mich das noch sagen, dass wir denken, da wo wir begabt sind, da wo wir den Mantel in der Hand haben, dass wir dann sagen, okay, dann starte ich sofort. Sofort. Fernseher an, sofort will ich meine Serie sehen. Online-Shopping, sofort will ich das Ding haben. Und wir haben manchmal nicht diese Geduld. Hey, aber Gott möchte uns formen, dass wir unser Ohr und unser Herz an seinem Herz haben, damit dieser Puls Gottes in unserem Leben wie verankert ist. Und das ist Berufung. Das definiert Jesus als, ich lade euch ein, nah an meinem Herz zu sein, damit ihr denselben Herzschlag habt, den Gott, der Vater im Himmel hat, dass der auch in euch ist. Und dass er durch euch in dieser Welt pulsiert. Und wenn wir dann sagen, hey, ich bin ja geliebt, hey, ich habe ja Fähigkeiten, hey, und ich höre Gottes Stimme, dann hören wir manchmal aber auch auf. Und dann möchte ich dich ermutigen, und das sagt uns dieser Bibeltext, und das sagt uns euer Vorbild, was ihr macht, dass ihr sagt, ich will aber auch, dass die Sendung Gottes, dieses in diese Welt hinein, dass das auch Teil von dem ist, wo ich auch meinen nächsten Schritt wage. Und da kannst du für beten, da kannst du selber sagen, ich bin bereit, da sind wir als Allianzmission da für euch, da sind wir im Kontakt mit euch als Kirche und das ist so gut und das ist eine Chance, auch solche Schritte zu gehen. Und lass uns gemeinsam aufstehen. Ich möchte noch beten für dich und für mich, dass wir in diesen verschiedenen Ortschaften, die wir in unserem Leben durchlaufen, dass wir immer wieder erkennen, wer ist dieser lebendige Gott. Und großer Gott, wir danken dir und preisen dich dafür, dass du uns manchmal ganz anders siehst, als wir das selber über uns denken. Ich danke dir für das Vorbild von Elisa, der zu dem Zeitpunkt, wo er seine 12 Ochsen hatte, seine 12 Leute hatte, seine Ochsen hatte, wo sein Leben in eine Richtung wirklich eingespurt war, wo er Verantwortung hat für Menschen, dass du ihn dort nochmal hinausgerufen hast, und er hineingestiegen ist in das, was du für ihn bereithältst. Und so bitte ich, dass wenn heute Morgen Leute da sind, wo genau so eine Situation da ist, dass die Dinge loslassen müssen, um in das Neue, was du bereithältst, einzusteigen, dass du selber diese Klarheit schaffst, dass du selber das zusprichst, dass du selber Hand anlegst. Und ich danke dir für jeden Einzelnen, der in seinem Leben an unterschiedlichen Orten war und Erfahrungen gemacht hat. Und wir wollen dich bitten, und ich möchte beten für jeden Einzelnen in dieser Kirche heute Morgen, dass die Gegenwart deines Geistes und deine Zusage, ich bin bei euch alle Tage bis ins Ende der Welt, dass das eine Wahrheit ist, in der wir drin leben und die unsere Schritte bestimmt, dass wir sagen, ich will weitergehen, weil ich weiß, dass ich tief in meinem Herzen weiß, mein Gott steht an meiner Seite. Und so bitte ich dich um deinen Segen.